Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich freue mich, dass ich hier, nachdem ich mich hier eigentlich schon verabschiedet habe, aus der Funktion nochmal in die Leitung einspringen darf, weil die Vorstandskolleginnen und Kollegen nicht konnten. Aber das mache ich natürlich sehr gerne und freue mich, dass ich nochmal hier sitzen darf. Wir begrüßen den stellvertretenden Regierungssprecher, Herrn Mayer, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Darunter neu auf der Regierungsbank Herr Dr. Johannes Blankenheim für das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und bevor wir dann in den Ritus des Mittwochs kommen, stellt sich Herr Blankenheim kurz vor, oder?
Nur noch Verkehr.
Für Digitales und Verkehr steht hier. Okay, wir lernen alle, genau, für Digitales. So, Herr Blankenheim, erster Auftrag, korrigieren Sie mich.
Ja, das Bundesministerium für Verkehr heißt es jetzt. Guten Tag, Johannes Blankenheim ist mein Name. Ich bin Jurist, habe in den vergangenen Jahren als Pressesprecher in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Herauszuheben ist das sicherlich die Aufgabe im Bundesfinanzministerium während der Eurokrise unter Finanzminister Wolfgang Schäuble. In den vergangenen Jahren habe ich auch als Leiter Kommunikation des Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, KENFO, gearbeitet. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute dabei, freuen uns auf die Zusammenarbeit und werden Sie mit Fragen nicht verschonen. Bin ich ganz sicher. So, dann der Mittwoch ist Kabinettstag und Herr Mayer berichtet aus dem Bundeskabinett. Dann gibt es noch eine Reiseankündigung vom AA und dann kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte.
Genau, ich habe einen kurzen Bericht aus dem Kabinett heute. Die Bundesregierung hat heute im Kabinett einen Bericht über das deutsche Engagement beim Einsatz von Polizistinnen und Polizisten im internationalen Polizeimission 2024 beschlossen. Einmal pro Jahr unterrichtet die Regierung den Deutschen Bundestag und gibt einen umfassenden Überblick über den Einsatz deutscher Polizistinnen und Polizisten in internationalen Polizeimissionen. Enthalten sind detaillierte Ausführungen über Maßnahmen zur Vorbereitung und Weiterbildung von Polizistinnen und Polizisten für Einsätze in internationalen Polizeimissionen. Insgesamt engagierten sich hier 123 Polizistinnen und Polizisten in Missionen der EU und diversen Ländern der UN. Das wurde heute dem Kabinett zur Kenntnis gegeben und nach kurzer Diskussion auch so beschlossen.
Dann frage ich gleich, gibt es dazu Fragen? Das ist nicht der Fall. Und bevor ich dann ans Auswärtige Amt weitergebe, begrüße ich ganz herzlich auch aus dem Auswärtigen Amt unsere Gäste, nämlich Anwärter und Anwärterinnen für die Aufgaben als Konsulatssekretärinnen und Sekretären. Ich hoffe, ich habe das richtig gelesen hier. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen Mittag bei uns. So, dann kommen wir zur Reiseankündigung.
Ja, ich habe Ihnen eine Reiseankündigung mitgebracht. Außenminister Wadephul reist morgen nach Italien und in den Vatikan. Er wird in Rom zunächst Gespräche mit Vertretern des Heiligen Stuhls führen, bevor er auf Einladung des italienischen Außenministers am 6. sogenannten Weimar Plus-Treffen teilnimmt. Dabei geht es um ein gemeinsames Außenministertreffen mit Frankreich, Polen, Italien, Spanien sowie der Hohen Vertreterin der EU, um über die weitere Unterstützung der Ukraine sowie die Stärkung der europäischen Verteidigung zu beraten. Es handelt sich um ein erweitertes Format. Auch die Außenminister der Ukraine, des Vereinigten Königreichs werden am Treffen teilnehmen und erstmals ist auch der NATO-Generalsekretär Mark Rutte dabei. Im Anschluss an das Treffen wird der Außenminister seinen italienischen Amtskollegen Antonio Tajani zu einem bilateralen Antrittsbesuch treffen. Am Donnerstagabend wird er dann weiterreisen in den Nahen Osten. Dort wird er in Ägypten, in Libanon, Jordanien und Israel unter anderem Termine mit seinen jeweiligen Amtskollegen wahrnehmen. Im Zentrum der Reise wird auch Nahost stehen oder wird die Lage neben Nahost, die Lage in Gaza stehen. Der Außenminister wird mit engen arabischen Partnern dazu sprechen, wie ein Plan für ein friedliches Gaza nach dem Konflikt aussehen kann. Dabei spielt der arabische Wiederaufbauplan eine zentrale Rolle. Der Außenminister würdigt damit auch die wichtige Rolle, die die arabischen Staaten für die Sicherheit in der Region spielen. Gleichzeitig wird natürlich auch die dramatische humanitäre Situation und Lage im Gazastreifen im Zentrum stehen. Auch in Israel wird es um die Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen gehen. Diese engen und vertrauensvollen Gesprächskanäle, Sie wissen, der israelische Außenminister war auch letzte Woche hier, sind umso wichtiger, weil wir weiterhin ernsthaft mit der israelischen Regierung sprechen wollen und immer wieder deutlich machen, dass es im Rahmen der Einsätze im Gazastreifen zu einer Einhaltung des humanitären Völkerrechts kommen muss. Am Sonntagabend reist der Außenminister dann zurück nach Berlin.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gibt es zu dieser Reise Fragen? Herr Jessen, also wir weiten das jetzt auch dann natürlich thematisch gleich zum Thema Nahost.
Ist das ja, wird bei dieser Rolle, bei dieser Reise mit den diversen Gesprächspartnern auch eine Rolle spielen, wer die politische Repräsentanz der palästinensischen Bevölkerung in Gaza übernehmen kann in Zukunft?
Ja, also es geht ja genau um diese Planungen des Tags nachher. Ich kann natürlich grundsätzlich den Gesprächen, die dort stattfinden, jetzt nicht vorweggreifen, was im Einzelnen besprochen wird. Aber wir sehen natürlich für die palästinensische Autonomiebehörde als legitime Vertreterin der Palästinenserinnen und Palästinenser eine zentrale Rolle im weiteren Verlauf dieses Prozesses.
Nachfrage. Realität ist, dass nach wie vor die Hamas existiert, die ja auch mal gewählt worden war, allerdings nur einmal und dann sich nicht wieder zur Wahl gestellt hat. Wie soll nach Meinung des Außenministers umgegangen werden mit einer Organisation, die nach wie vor politische und zum Teil auch militärische Realität in Gaza ist?
Ich glaube, das ist genau Teil der Gespräche, denn klar ist, die Hamas darf im Gazastreifen keine Zukunft haben. Die Hamas muss die Waffen niederlegen und vor allem auch die Geiseln freilassen. Das ist ein erster Schritt. Politisch ist es natürlich wichtig, dass es keine Zukunft für die Hamas gibt. Und deswegen wurden ja auch Bedenken angemeldet, ob es mit dem militärischen Vorgehen dazu kommen kann, die Hamas letztlich aus dem Gazastreifen zu verdrängen.
Herr Warweg, dann Herr Jung.
Herr Hintesee, wenn ich Ihre Ausführung richtig verstanden habe, haben Sie gerade gesagt, dass es zu einer Einhaltung des humanitären Völkerrechts in Gaza kommen muss. Jetzt hatten wir letzte Woche ja diese Diskussion schon, wo sich das AA vehement geweigert hat, von einer Verletzung des Völkerrechts durch Israel zu sprechen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie im Laufe der letzten 7 Tage zu einer Neueinschätzung der humanitären Situation und des Agierens Israels gekommen sind?
Herr Warwick, ich glaube, wir haben zu dieser Frage hier des Öfteren Stellung genommen, auch ausführlich Stellung genommen. Die erheblichen Zweifel wurden wiederholt geltend gemacht. Wir nehmen natürlich die Berichte zur Kenntnis. Das Einzige, was wir hier gesagt haben, ist, dass uns keine eigenen Informationen dazu vorliegen.
Zusatz?
Ja, trotzdem nochmal zum Verständnis. Dass es zu einer Einhaltung kommen muss, impliziert jetzt zumindest für mein Verständnis, dass das derzeit nicht der Fall ist. Das können Sie so bejahen.
Ich sage, was ich gerade gesagt habe, dass es bei einer bei einem Konflikt, beim bewaffneten Konflikt und einer bewaffneten Auseinandersetzung immer zu einer Einhaltung des humanitären Völkerrechts kommen muss, beziehungsweise dass das humanitäre Völkerrecht geachtet wird. Und darauf drängen wir in all unseren Gesprächen hin.
Herr Jung, dann Herr Rinke zum Thema.
Weil Sie es nicht erwähnt haben, wird das Thema ethnische Säuberung, Vertreibung aus Gaza eine Rolle spielen? Das sind ja offizielle Wortmeldungen aus der israelischen Regierung über die Kriegsführung.
Ich weiß nicht, auf welche Berichte Sie im Einzelnen anspielen. Mir liegt der Bericht, den Sie jetzt gerade dazu erwähnen, nicht vor. Was wichtig ist, und das haben wir auch wiederholt gesagt, dass es eben nicht zu einer Vertreibung kommen darf, denn das ist ja subsumiert unter dem ganzen Begriff der Einhaltung des humanitären Völkerrechts, wäre ja nicht völkerrechtskonform. Und das ist natürlich ein Thema, das in diesem, sage ich mal, Gesamtkomplex natürlich absolut inbegriffen ist, nämlich der Achtung des humanitären Völkerrechts im bewaffneten Konflikt.
Ich glaube, die halbe israelische Regierung hat schon für ethnische Säuberung plädiert und eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Palästinensergebiet angekündigt.
Ich glaube, wir haben, Entschuldigung.
Darf ich ausreden? Der IGH hat ja auch Maßnahmen verhängt zur Verhinderung eines Genozids. Hat Israel aus Sicht der Bundesregierung, Sie sind ja Mitgliedstaat des IGH, sich bisher an diese Maßnahmen des IGH gehalten?
Sie wissen, dass das Verfahren vor dem IGH nach wie vor läuft.
Das sind zwei verschiedene Dinge.
Darf ich auch ausreden?
Sie wissen, dass das ist eine Frage gestellt worden. Bitte antworten.
Sie wissen, dass das Verfahren nach wie vor läuft und solange dieses Verfahren läuft, habe ich von der Stelle hier nichts hinzuzufügen.
Dann ist Herr Rinke jetzt dran.
Danke. Hinterseher, einige westliche Verbündete haben ja jetzt Sanktionen gegen zwei israelische Minister erlassen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung sich diesen Sanktionen anschließt und ob das auch Thema bei dem Besuch in Jerusalem sein wird.
Ja, wie Sie wissen, Sanktionen verhängt Deutschland grundsätzlich im Rahmen der Europäischen Union. Und für jede Listung besteht das Erfordernis der Einstimmigkeit innerhalb der Europäischen Union. Wir setzen uns auf EU-Ebene dafür ein, weitere Sanktionen gegen Akteure der radikalen Siedlerbewegung unter dem dafür einschlägigen EU-Menschenrechts-Sanktionsregime zu verhängen. Die Siedlerbewegung macht sich in ihrem oft gewaltsamen Vorgehen nicht nur Menschenrechtsverstöße schuldig, sondern treibt auch weiter die völkerrechtswidrige Besatzung des Westjordanlands voran. Und ich glaube, dazu haben wir auch hier Stellung genommen, unterminiert sie natürlich die Aussichten auf eine Zwei-Staaten-Lösung. Was jetzt die Frage angeht, die gestrige Entscheidung einiger unserer internationalen Partner, haben wir natürlich zur Kenntnis genommen.
Darf ich nochmal fragen? Ich glaube, die westlichen Partner würden sagen, dass die beiden Minister Akteure der radikalen Siedlerbewegung sind, wie Sie gerade gesagt haben. Dieses Urteil, dem schließen Sie sich aber nicht an.
Ich glaube, wir haben hier auch wiederholt Stellung genommen zu Aussagen der betreffenden Minister und diese als inakzeptabel bezeichnet, weil sie eben der Zwei-Staaten-Lösung zuwiderlaufen, vor allem eben in dem Vorhaben, einen palästinensischen Staat zu vereiteln. Des Weiteren habe ich aber nichts hinzuzufügen, was über das hinausgeht, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass es eine EU-Entscheidung ist und Deutschland im Rahmen der EU Sanktionen verhängt und da besteht nach wie vor das Erfordernis der Einstimmigkeit.
Dazu noch zwei Fragen, Herr Jung und dann der Kollege hinterher. Mhm.
Sie haben sich gerade versprochen, weil Sie von der völkerrechtswidrigen Besatzung des Westjordanlands gesprochen haben?
Wenn ich das habe, dann mag das sein, der völkerrechtswidrige Siedlungsbau.
Die Besatzung an sich ist ja auch völkerrechtswidrig.
Und auch dazu gab es einen Bericht.
Das sagt aber hier das AAA nie. Darum wollte ich jetzt wissen, war das ein Versprecher? Oder einfach halten Sie sich an den Tatsachen des EGH?
Ich bleibe bei meiner letzten Einlassung dazu.
Dass es ein Versprecher war?
Was ich gerade gesagt habe.
Ja, darum frage ich ja.
Ja.
Okay. Dann gehen wir ganz nach hinten.
Ich wollte zu dem angegriffenen Schiff im internationalen Gewässer fragen. Das passt jetzt thematisch.
Nehmen wir mit in das Thema Nahostkomplex rein. Ja.
Okay. Ich habe eine Frage zu dem angegriffenen Schiff durch Israel im internationalen Gewässern. Viele Länder haben dieses Eingreifen Israels im internationalen Gewässern verurteilt und als unrechtmäßig bezeichnet. Wie ist die Position Deutschlands dazu?
Also zu dem genauen Ablauf, wie dieser Vorfall ablief, haben wir keine eigenen Erkenntnisse. Ich glaube, was ich ganz grundsätzlich dazu einordnen sagen kann, ist, dass wir natürlich die Berichte um das Segelschiff Madeleine sehr aufmerksam verfolgt haben. Darüber hinaus ja auch auf unseren Kanälen informiert haben, denn es ging ja auch um eine deutsche Staatsangehörige dabei. Nach unserem Kenntnisstand sind alle Passagiere des Schiffs in Israel an Land gebracht worden. Sie hatten die Möglichkeit danach direkt auszureisen. Einige haben davon Gebrauch gemacht, andere nicht. Diejenigen, die noch in Israel sind, also nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, müssen sich dort jetzt in einem Ausreiseverfahren stellen. Die Gruppe der Aktivistinnen und Aktivisten, die in Israel angekommen ist, für die war auch unter anderem ein Mitarbeiter unserer Botschaft in Tel Aviv vor Ort. Er hat mit der deutschen Staatsangehörigen dazu gesprochen. Die Gruppe der Aktivistinnen und Aktivisten stand außerdem in Kontakt mit Anwälten Und unsere Botschaft in Tel Aviv wird den Fall natürlich auch weiterhin verfolgen und hat konsularischen Zugang erbeten.
Sie haben von den Aktivisten gesprochen. Die Aktivisten sind ja in Israel jetzt verhaftet worden. Sehen Sie das als legal an?
Also ich glaube, ich habe dazu gerade ausgeführt, es geht darum, dass es um ein Ausreiseverfahren geht, das in Israel denjenigen, die dort angekommen sind oder dem sie sich jetzt stellen. Einige davon hatten die Möglichkeit, direkt auszureisen, haben davon Gebrauch gemacht, andere nicht. Genau, aber ich beziehe um Verständnis, dass wir, und das lässt ja Rückschlüsse zu konsularischen Einzelfällen, eigentlich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes uns nicht detaillierter äußern können.
Zum Thema noch eine Frage von Herrn Würzel.
Ja, Herr Hinterseher, kurze Nachfrage. Sie sagten eben, dass Sie Zugang erbeten haben, diplomatischen Zugang zu deutschen Staatsangehörigen. Bedeutet das, dass die Botschaft zurzeit keinen Zugang hat zu der deutschen Staatsangehörigen?
Was ich Ihnen gerade gesagt hatte, wir hatten Kontakt bei der Einreise und dann bitten wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes von Details da jetzt abzusehen. Wir setzen uns weiter für den konsularischen Zugang ein. Wie der letzte Stand ist und wann der letzte Kontakt bestand, kann ich Ihnen hier nicht sagen, kann ich Ihnen aber vielleicht nachreichen.
Bitte ich drum, danke.
So, zum Thema noch Fragen, Herr Jung und Herr Warwick. Dann wechseln wir auch irgendwann.
Das Schiff wurde ja in internationalen Gewässern von Israel besetzt und nach Israel gebracht. War das eigentlich legal, Herr Hinterseher?
Ich glaube, ich hatte gerade dazu ausgeführt, dass uns zum genauen Standort dessen keine Informationen, keine Erkenntnisse eigener Art vorliegen. Grundsätzlich, wenn es darum geht, ob das, sollten es internationale Gewässer gewesen sein, rechtens wäre, ist es eine sehr komplexe Rechtsfrage. Eine Seeblockade kann unter bestimmten Voraussetzungen eben völkerrechtskonform sein. Wenn es etwa darum geht, Waffenschmuggel oder dergleichen zu unterbinden. Deswegen ist die Frage nicht so einfach, mit Ja oder Nein zu beantworten. Aber nochmal vielleicht einordnend, dass Menschen versuchen in dieser Lage, und Sie wissen, wie schlecht die Lage ist, katastrophalen Lage im Gazastreifen zu helfen, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Aber es liegt ja nicht daran, dass zu wenig Hilfsgüter vorhanden sind. Die sind an der Grenze der Sperranlage im Gazastreifen vorhanden. Die Vereinten Nationen sind vor Ort, also internationale Hilfsorganisationen sind vor Ort. Das sind Akteure mit entsprechenden Ressourcen, mit Expertise, mit Wissen, um genau diese Hilfe auch leisten zu können. Das Problem, an dem es im Moment scheitert, ist der Zugang. Und deswegen drängen wir natürlich auch in Gesprächen mit der israelischen Regierung auf Zugang und sichere Verteilung von Hilfsgütern, denn es sind ausreichend Hilfsgüter für mehrere Monate am Gazastreifen grundsätzlich vorhanden.
Herr Warwick, dann noch eine Frage zum Thema.
Zum Großthema Israel-Gaza in Rückkopplung auf die deutsche Innenpolitik. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht wird erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik eine Organisation von Deutschland lebenden Juden, die jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost, als auslandsbezogener Extremismus gelistet und entsprechend als gesichert extremistische Bestrebung gewertet. Begründet wird das damit, dass die Gruppierung BDS unterstütze und von einer behaupteten israelischen Apartheid spreche. Da würde mich interessieren, was sagt denn das BMI dazu, welches als Ministerium sowohl die Dienst- wie auch Fachaufsicht über das BfV innehat, dass der deutsche Inlandsgeheimdienst erstmals seit über 80 Jahren eine jüdische Organisation, die sich für Frieden Nahost einsetzt, als extremistisch bewertet?
Also über das, was im Verfassungsschutzbericht hinaus steht, äußern wir uns zu diesem Belang nicht.
Gut, dann versuch's nochmal. Innenminister Dobrindt hat bei der Vorstellung des Berichts am 10. Juni erklärt, der Verfassungsschutz sei ein unverzichtbarer Schutzwall gegen Demokratiefeinde aller Art. Gehe ich richtig in der Annahme, dass der deutsche Innenminister damit auch die angesprochene jüdische Gruppierung als Demokratiefeinde bezeichnet hat?
Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
Sie haben leider sehr wenig gesagt, aber zumindest so eine kleine historische Einordnung.
Gut. Herr Jung. Ach so, nee, genau, letzte Reihe. Entschuldigung, bitte. Genau.
Noch ein.
Bei der Verteilung der humanitären Hilfe.
Moment, also jetzt so. Mikrofon war falsch geöffnet. Jetzt okay. Bitte nochmal. Sorry.
Bei der Verteilung der humanitären Hilfe gibt es immer wieder Vorkommnisse. Erst heute gab es wieder Berichte, dass israelisches Militär auf die Bevölkerung von Gaza geschossen hat. Wie bewerten Sie die Ereignisse?
Ja, ich glaube, auch Außenminister Wadephul hatte sich letzte Woche beim Besuch des israelischen Außenministers Gideon Saar hierzu geäußert. Es zeigt natürlich, also erstmal sind diese Vorfälle schockierend. Das sind Menschen, die versuchen, an Nahrungsmittel zu gelangen und werden dabei getötet. Deswegen ist es wichtig, dass diese Vorfälle aufgeklärt werden. Wir haben auch festgestellt, dass der Mechanismus, den Israel dort vorgeschlagen hat, nicht in ausreichendem Maße funktioniert. Deswegen hat Israel unter anderem auch konzidiert, dass es ein Nebeneinander braucht, dass es die VN für die Verteilung von Hilfsgütern auch braucht. Das ist der Mechanismus, auf den wir setzen. Denn ich hatte gerade dazu ausgeführt, es gibt eben einen sehr sehr fähige und sehr ressourcenreiche Akteure dort, die Expertise haben, um Nahrungsmittel nach humanitären Standards zu verteilen. Wir haben darauf hingewiesen, was wichtig ist bei der Verteilung humanitärer Hilfe, nämlich die Grundprinzipien von Menschlichkeit, von Unparteilichkeit, von Neutralität und von Unabhängigkeit. Und das sind ja die Grundsätze, die eigentlich bei der Verteilung humanitärer Hilfe einzuhalten sind.
Ja, die Hungersnot, die dauert ja weiterhin an. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, hat vor 10 Tagen Kritik geübt. Welche Konsequenzen gibt es nach diesen Kritik? Es wurden letzte Woche hat man gesagt, dass weiterhin Waffen an Israel ausgeliefert werden. Welche Konsequenzen folgen aus dieser Kritik, die vor 10 Tagen getätigt wurden?
Also Sie haben recht, dass der Bundeskanzler und auch die Bundesregierung insgesamt ja immer wieder auf die humanitäre Lage in Gaza auch hingewiesen haben und auf allen Kanälen, allen diplomatischen Kanälen auch immer wieder eingefordert haben, beziehungsweise ja auch wirklich eindeutig darum gebeten haben, die humanitäre Lage und insbesondere das Drohen einer Hungersnot im Gazastreifen wirklich zu verhindern. Wir tun das auf allen Kanälen. Das Außenministerium hat gerade auch auf die Reise des Außenministers hingewiesen, das auch ganz im Zeichen dieses Themas steht. Und das bleibt weiterhin eine ganz klare Priorität unserer Politik auf allen, wie gesagt, auf allen Kanälen, die uns da zur Verfügung stehen.
Dann wechseln wir jetzt das Thema. Ich habe eine Menge anderer Fragen. Fangen wir mal an. Herr Kobiner hatte sich sehr früh gemeldet. Beginnt. Dann machen wir, Moment, gegen das Mikrofon. Irgendwie aus der Übung. So, jetzt habe ich es. Dann Herr Rinke danach.
Danke.
So.
Mit einer Frage an die Herren Mayer und Karl zum Thema Übernahmekampf um die Commerzbank. Nach dem Finanzminister hat sich ja auch der Kanzler jetzt ausdrücklich gegen eine Übernahme durch die UniCredit ausgesprochen. Und für mich stellt sich die Frage, ob die Bundesregierung mit dieser Intervention vom Ziel abrückt, den europäischen Bankenmarkt zu konsolidieren. Und wenn nicht, warum man es dann nicht einfach den zuständigen Kartellbehörden überlässt, diesen privatwirtschaftlichen Vorgang zu managen.
Wer beginnt?
Ich kann gerne anfangen. Sie haben richtig darauf hingewiesen, ich nehme an, Sie spielen auch an auf das veröffentlichte Schreiben des Bundeskanzlers. Genau. Die Bundesregierung setzt auf die Eigenständigkeit der Commerzbank, ein Vorgehen wie hier das der UniCredit, und das ist in dem Schreiben auch deutlich geworden, ist für die Bundesregierung in der Form nicht akzeptabel. Das gilt insbesondere deshalb, wenn es sich hier wie bei der Commerzbank um eine systemrelevante Bank handelt. Ich glaube, dass sich der Bundeskanzler in diese Richtung geäußert hat, kann auch nicht ganz überraschen. Wir hatten ja auch vor ein paar Wochen schon mal darüber berichtet, dass es hier zwischen Kanzler und Vizekanzler auch ein abgestimmtes Vorgehen gibt. Unabhängig davon, zu Ihrem zweiten Teil der Frage, bleibt natürlich die Verwirklichung einer Kapitalmarktunion ein ganz wichtiges Ziel für die Bundesregierung. Das hat der Bundeskanzler immer wieder deutlich gemacht, ist auch Teil des Koalitionsvertrags. Insofern würden wir die beiden Sachen ein Stück weit voneinander trennen.
Genau, der Bundeskanzler hat sich jetzt genauso geäußert, wie der Bundesfinanzminister das wenige Tage nach seinem Amtsantritt getan hatte, damals in enger Abstimmung mit dem Bundeskanzler. Das hat der stellvertretende Regierungssprecher ja gerade gesagt. Wir setzen ganz klar auf die Eigenständigkeit der Commerzbank, auf eine starke Commerzbank. Entsprechend entwickeln sich auch die Zahlen gerade und sehen es als wichtig an, dass diese systemrelevante Bank als solche auch erhalten bleibt. Dafür setzt sich die Bundesregierung ein und das steht überhaupt nicht im Widerspruch dazu, die Kapitalmarktunion auszubauen, zu stärken. Auch da brauchen wir starke, systemrelevante deutsche Banken auf dem europäischen Markt
sozusagen. Dann ein Zusatz noch. Ich würde gerne noch mal auf das eigentlich zuständige Bundeskartellamt zu sprechen kommen. Die Aufseher haben ja sich diesen Vorgang schon angeschaut und sind in einer sehr entscheidenden Frage, nämlich der nach der Finanzierung des deutschen Mittelstands, zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Zusammenschluss von UniCredit und Commerzbank im Grunde kein großes Wettbewerbsproblem im Sinne einer Wettbewerbsbarriere darstellen würde. Da würde mich jetzt interessieren, ob das BMF oder ob auch dem Bundespresseamt anderslautende Erkenntnisse vorliegen, die eben im Widerspruch zu denen der Kartellwächter stehen.
Ich kann ja nur für den Bundeskanzler und für die Bundesregierung sprechen. Und da waren die Äußerungen, glaube ich, des Bundeskanzlers sehr eindeutig, die auch als politische Äußerungen zu verstehen sind. Und die stehen aus meiner Sicht für sich.
Aber Sie argumentieren ja mit der Mittelstandsfinanzierung und das im Widerspruch zu den Ausführungen des Bundeskartellamts.
Ja, aber die Perspektiven sind ja unterschiedliche. Wir sprechen hier nicht für das Bundeskartellamt, das ja in seinen kartellrechtlichen Prüfungen, soweit ich weiß, unabhängig ist. Aber das kann vielleicht das Wirtschaftsministerium besser sagen. Sondern der Blick der Bundesregierung ist ja kein allein kartellrechtlicher, sondern ein politischer, ein wirtschaftspolitischer. Und da müssen wir ganz klar sagen, wir setzen auf starke, eigenständige Banken in Deutschland, vor allen Dingen, wenn sie Systemrelevanz haben. Wir schauen auch auf das Wohl der Beschäftigten bei der Commerzbank. Im Übrigen sind also auch mit dem Betriebsrat im Kontakt. Auch das Schreiben des Bundeskanzlers ging ja an den Betriebsratsvorsitzenden, wenn ich es richtig weiß. Auch der Bundesfinanzminister hat mit dem Betriebsrat gesprochen. Auch das sind Fragen, die ja wichtig sind und das ist nicht allein sozusagen ein kartellrechtlicher Blick. Dafür sind unabhängige Kartellbehörden zuständig. Die Bundesregierung hat sozusagen das große Ganze, was Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik angeht, im Blick. Und daher rührt unsere Position.
Zu diesem Thema habe ich jetzt noch Fragen von Herrn Delfs und Herrn Rinke. Dann wechseln wir wieder. Herr Delfs.
Herr Mayer, der Kanzler hatte bei seinem Treffen mit Ministerpräsident Meloni in Rom vor kurzem, gab es natürlich auch eine Frage zu UniCredit und Commerzbank und da hat er im Grunde genommen, ist er der Frage ausgewichen und hat beziehungsweise hat gesagt, da müsse man jetzt gar nicht zu sagen, weil die Frage stelle sich ja momentan gar nicht. Also eine Übernahme sei momentan gar nicht möglich. Können Sie kurz sagen, was sich jetzt an der Lage geändert hat, dass er sich dann doch so eindeutig nochmal zu der Sache in diesem Brief geäußert hat?
Der Brief ist ja datiert auch von Ende Mai, wenn ich richtig informiert bin, liegt also schon ein Stück weit zurück. Wie gesagt, ich glaube, die Position des Bundeskanzlers in dieser Frage, die kann eigentlich nicht überraschen, weil sie sehr konsistent sowohl in seiner Positionierung als auch, wie gesagt, in der Positionierung des Vizekanzlers, der wir uns hier damals, ich glaube, auch auf eine Frage von Herrn Rinke vor einigen Wochen schon mal angeschlossen haben. Insofern, glaube ich, ist da nichts Neues oder Überraschendes jetzt zutage gefördert worden.
Eine Nachfrage. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass so ein Brief dann am Ende auf LinkedIn öffentlich gemacht wird. War das mit Wissen und Genehmigung des Bundeskanzlers erfolgt oder war er davon selbst überrascht?
Also die Tatsache, dass dieser Brief nicht auf den Kanälen der Bundesregierung veröffentlicht wurde, dem können Sie ja etwas entnehmen, aber ja, der Bundeskanzler ist da ganz entspannt.
Dann Herr Rinke.
Ja, ich wollte nochmal nachfragen nach dem Punkt der Eigenständigkeit, die von Ihnen beiden jetzt so betont wurde. Eigenständigkeit könnte ja auch dadurch bestehen, dass UniCredit die Commerzbank übernimmt, aber den Sitz der Commerzbank in Deutschland lässt. Ursprünglich gab es ja auch mal diese Überlegung. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob der Kanzler und der Finanzminister mit so einer Lösung einverstanden wären, dass die Eigenständigkeit in Eigentümerschaft von UniCredit gewahrt bleibt.
Herr Rinke, da gilt der alte Satz, dass wir auf hypothetische Fragen hier keine Antworten geben können. Zumal, wenn sie für Kapitalmärkte relevant sind, dann erst recht nicht. Also das ist rein hypothetisch. Ein solches Szenario gibt es aktuell nicht. Und nochmals, die Position der Bundesregierung ist seit wenigen Tagen nach dem Amtsantritt klar und jetzt in dem Brief auch nochmal deutlich geworden.
Darf ich nochmal nachfragen?
Eine Frage und dann gehen wir nach hinten. Ja. Zum
Kollegen. Ich hätte ganz gerne nochmal nachgefragt, ob Deutschland eigentlich eine Bremse auf dem Weg zur Kapitalmarktunion ist, weil wenn 27 Länder jeweils behaupten, dass ihre Banken systemrelevant sind, dann kommen wir nicht zu dieser Kapitalmarktunion.
Deutschland treibt die Kapitalmarktunion voran. Es geht hier um einen bestimmten Einzelfall einer systemrelevanten Bank. Und das hat keine Auswirkungen auf die Entwicklung der Kapitalmarktunion insgesamt.
Ich will das vielleicht, wenn ich darf, für den Bundeskanzler auch noch mal ergänzen. Er hatte auch am Rande der Verleihung des Deutschen Nationalpreises an die BioNTech-Gründer in dieser Woche auch noch mal unterstrichen, dass die Ausgestaltung eines europäischen Kapitalmarkts deutlich besser werden muss. Er sei fest entschlossen dazu, dies auch voranzutreiben. Und ich glaube, das unterstreicht auch nochmal, dass es sowohl für den Finanzminister als auch für den Kanzler eine hohe Priorität hat.
So, dann Herr Jung noch dazu.
So. Herr Keil, können Sie uns nochmal kurz sagen, was Sie unter Systemrelevanz verstehen? Können Sie auch nachreichen.
Also eine genaue wissenschaftliche Definition reichen wir gerne nach. Systemrelevant sind Banken, die für das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland insgesamt so zentral und so wichtig sind, dass sie solche erhalten bleiben sollten. Aber wie gesagt, eine genaue Definition reichen wir gerne nach.
Ja, weil zentral und erhaltenswert ist ja, da versteht ja jeder was anderes drunter darum.
Danke. Gut. Dann gibt es noch Fragen zu dem Themenkomplex? Das sehe ich jetzt nicht. Dann sind Sie noch hinter Herrn Rinke.
Ja, vielen Dank, Nico Fechtner, DTS. Frage zum Böllerverbot ans BMI. Ihr Kollege Herr Harmsen hatte letzte Woche gesagt, wenn das Thema bei der Innenministerkonferenz aufkommt, wird sich der Minister an der Debatte beteiligen. Nun steht das Thema Böllerverbot auf der Tagesordnung. Können Sie uns denn jetzt sagen, wie da die Position des Ministers ist?
Ich würde ungern den Gesprächen bei der Innenministerkonferenz, die jetzt diese Woche ansteht, vorgreifen. Deswegen muss ich da einfach um Geduld bitten. Die Gespräche werden dann laufen zu den Tagesordnungspunkten und dann erst können wir uns dazu äußern.
Die Nachfrage würde ich dann gerne an den Regierungssprecher stellen. Hat der Bundeskanzler eine Position zu einem möglichen Böllerverbot?
Ich habe den Aussagen des Innenministeriums aktuell nichts hinzuzufügen.
Gut, dann wechseln wir wieder das Thema. Bitte. Und dann gehen wir nach hinten. Bitte, ja, Sie. Das sind beide? Machen Sie, bitte.
Philipp Menn, WDR, eine Frage an Herrn Müller. Es geht um den Personalaufwuchs bei der Bundeswehr. Sie haben am Freitag dazu schon sehr umfassend Stellung genommen. Wesentlich dabei ist ja auch der Anteil der Frauen bei der Bundeswehr. Der liegt bei 13,5%. Das Ziel ist 15%. Wird seit Jahren nicht erreicht. Was wollen Sie tun, damit die Bundeswehr attraktiver als Arbeitgeber auch für Frauen wird?
Also vorab, Frauen sind in der Bundeswehr eine Selbstverständlichkeit. Das ist nichts Besonderes mehr. Und ich glaube, ich kann das auch ein bisschen bewerten, weil ich noch leider alt genug bin, um das anders, aus einer anderen Zeit kommend, vor 2001, wo das nicht der Fall war. Und so haben wir über die letzten 24 Jahre eine sehr gute Entwicklung genommen, dass Frauen in allen Laufbahnen, für alle Verwendungen und vor allem in allen Ebenen, vor allen Dingen Stabsverwendung, Führungsverwendung, in den Einsätzen, in Kampfverbänden tagtäglich, alltäglich sind. Und wir haben von der Frau Gefreitin bis zur Frau Generaloberstabsärztin, die bei uns im Ministerium in der Abteilung leitet, also das ist die gesamte Bandbreite verfügbar. Aber Sie haben natürlich recht, aktuell haben wir ca. 24.800 Frauen in den Streitkräften, also nur in der Bundeswehr, nicht im Gesamtanteil, Militär und Zivil, sondern nur im militärischen Anteil. Und das sind, wie Sie gerade sagen, fast 14%. Im zivilen Anteil haben wir ca. 39% Frauen. Und Sie haben vollkommen recht, das ist nicht genug, weil, wie ich am Freitag dargestellt habe, wir im Bereich Personal einen enorm hohen Bedarf haben und gar nicht auf Frauen verzichten können oder wollen, weil sie integraler Bestandteil der Streitkräfte sind, geschätzte Anteile. Und deswegen müssen wir uns, wie wir uns um alle Gruppen bemühen, eben auch ganz besonders um Frauen bemühen, um diesen Anteil zu erheben. Und unser Zielanteil liegt sogar bei 20%. Wir haben es im Soldatengleichstellungsgesetz von 2024 festgelegt und daran arbeiten wir und daran müssen wir weiterarbeiten. Und es hat im Grunde, diese Arbeit hat im Grunde zwei Stränge.
Der eine Strang ist, dass wir am Mindset arbeiten, dass wir da, wo gläserne Decken existieren, und die existieren, muss ich auch ganz klar sagen, dass wir in diesem Mindset arbeiten und auch ganz klar dagegen vorgehen, wenn wir so Vorbehalte feststellen bei Einzelpersonen. Und der andere Weg ist halt, dass wir aktiv Maßnahmen ergreifen, um eben Frauen gezielt in den Streitkräften zu fördern, aber auch dafür zu sorgen, dass sie zu uns kommen. Förderung intern ist zum Beispiel, dass wir Netzwerkveranstaltungen für Frauen haben, dass wir Mentoring-Programme haben, wo sie also an andere Frauen, vielleicht schon im höheren Dienstgrad, einfach Kontakt hergestellt wird. Und da gibt es also Beratungen über Erfahrungen in den Streitkräften. Und wir haben es zur Datengleichstellungsgesetz angepasst, vor circa ein bisschen mehr als einem Jahr. Und natürlich im Bereich der Personalgewinnung achten wir auch darauf, dass wir gezielt auch die Frauen ansprechen und darstellen, dass wir aus diesen 1000 Berufsbildern eben eine ganze Menge bieten können. Und die aktuellen Zahlen, ich habe ja am Freitag schon ein bisschen was gesagt zu den Personalzahlen, die machen uns mindestens Mut. Also wir haben im Jahr 2024 hatten wir 140.000 Bewerbungen insgesamt, knapp, also über den Daumen. Und davon waren 33% für die gesamte Bundeswehr Frauenanteil, was deutlich über dem Anteil ist, den wir die Frauen aktuell haben. Im militärischen Bereich liegen wir ca. 14% 2024 über den Bewerbungen von 2023. Also das macht Mut, aber Sie haben vollkommen recht, da müssen wir weiter rangehen.
Eine Nachfrage, wenn ich darf. Ein Problem ist ja auch im Bild der Frauen, das die Bundeswehr als Arbeitgeber hat, Sexismus. Im Bericht des Wehrbeauftragten, im aktuellen Bericht, ist von mehr als 300 Vorfällen von Verstößen gegen sexuelle Selbstbestimmung die Rede. Was tun Sie dagegen, dass so die Zahl geringer wird?
Konsequenz. Ganz gnadenlose Konsequenz. Verletzung Rechte Dritter geht überhaupt nicht, und das betrifft neben Extremismus und neben vielen, vielen anderen Fehlverhalten, eben auch sexualisiertes Fehlverhalten, da haben Sie vollkommen recht. Und sofern nur Anhaltspunkte bekannt wären, dass so ein Fehlverhalten vorliegt, werden die Disziplinarvorgesetzten entsprechende Schritte einleiten, werden ermitteln und werden ja konsequent handeln. Das ist unser Anspruch, und ich denke, in den letzten 24 Jahren ist da auch sehr, sehr viel passiert, dass auch die Truppe sensibel für dieses Thema wird, dass Anzeichen eher gemeldet werden und dass wir deswegen auch diese Einzelfälle kriegen, die immer noch denken, dass sie sich fehlverhalten dürfen.
Gut, dann dazu, bitte. Haben wir zu dem Thema noch Fragen? Dann gehen wir nach links bitte. Und dann Herr Rinke dazu.
Ja. Erik Rusch, Epoch Times, zum Thema Aufrüstung der Bundeswehr. Teile der SPD wollen einen Kurswechsel bei der Aufrüstung Deutschlands und im Umgang mit Moskau. Die aktuellen Aufrüstungsziele seien demnach unbegründet. Wie ist die Position vereinbar mit den Plänen von Kanzler Merz, die Bundeswehr zur größten konventionellen Armee Europas zu machen? Wird es da Kompromisse geben? Und ist damit nicht ein Konflikt in der Regierungskoalition vorprogrammiert? Gern Herrn Mayer und Herr Müller.
Ja. Ja, grundsätzlich würde ich gerne dabei bleiben, dass ich Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum oder dem politischen Raum hier nicht kommentiere für die Bundesregierung. Aber Sie haben ja grundsätzlich nach der Haltung der Bundesregierung auch gefragt. Wir haben hier, und auch Herr Müller hat das getan, und ich tue das auch immer wieder, dass wir uns ja hier nicht in einer Diskussion im luftleeren Raum befinden, wo sich die Bundesregierung aus Spaß da aufgemacht hat, wirklich die Streitkräfte, die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes zu stärken, sondern das folgt einer völlig veränderten Bedrohungslage, die wir in Deutschland und Europa sehen. Und in diesem Kontext sind sicherlich auch die Äußerungen des Bundeskanzlers, aber auch die Pläne der Bundesregierung, unsere Verteidigungsfähigkeit, auch unsere Abschreckungsfähigkeit deutlich zu stärken, damit es hier in Deutschland und Europa niemals Krieg geben wird. Ja, das ist das Ziel dieser Bundesregierung. Und alle Handlungen, alle Maßnahmen, die da erfolgen werden, auch in den kommenden Monaten, alle Entscheidungen, die dazu getroffen werden, richten sich nach diesem Ziel.
Nachfrage, wie erklären Sie sich die unterschiedliche Wahrnehmung und auch die unterschiedlichen Lösungsansätze?
Ich sehe innerhalb der Bundesregierung dazu keine unterschiedlichen Lösungsansätze, sondern eine totale, also wirklich eine klare Entschlossenheit, hier so vorzugehen. Ich habe auch schon mehrfach über das große Finanzpaket hier gesprochen, was ja auch mit großer Mehrheit im Bundestag verabschiedet wurde, was ja ein Stück weit auch die finanziellen Voraussetzungen jetzt schafft, dass wir deutlich stärker in unsere Verteidigungsfähigkeit und auch in unsere Abschreckungsfähigkeit investieren können. Und ich nehme die Bundesregierung da als sehr, sehr geschlossen wahr.
Dann Wir haben noch Fragen zu dem Thema von Herrn Rinke, von Herrn Fried und dann wechseln wir auch. Ich schaue so ein bisschen auf die Zeit, weil ich viele Fragen noch sehe. Herr Rinke.
Nicht zu dem Thema, aber ein neues.
Dann Herr Fried, aber zu dem Thema.
Ich hätte eine Lernfrage. Ich weiß nicht, Herr Müller, ob Sie mir das beantworten können. Es gibt ja die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung, damals Bundeskanzler Scholz und Joe Biden über die Stationierung von Tomahawk-Raketen. Die wird jetzt auch in diesem Papier abgelehnt. Können Sie uns mal auf den Stand der Dinge bringen? Läuft das noch oder ist es noch unklar, ob sich Präsident Trump an diese Vereinbarung hält? Wie sieht es da im Moment aus?
Also wir auf unserer Ebene führen mit den amerikanischen Partnern die Verhandlungen, die Abstimmungen dazu unverändert fort. Und wir haben keinerlei Anzeichen, dass dieses Projekt nicht umgesetzt wird.
Gut, dann wechseln wir das Thema. Bitte. Nee, Sie sind dran. Ja, Entschuldigung, ich habe Ihren Namen präsent. Sorry.
Auch wenn ich mir vorstellen kann, wie Sie möglicherweise antworten, der Spiegel berichtet, dass ein neuer BND-Chef gefunden wurde, Martin Jäger. Jetzt noch als Botschafter in der Ukraine. Können Sie dazu was sagen, wer Bruno Kahl nachfolgt?
Können Sie mir Ihren Namen noch sagen, weil ich Sie auch nicht zuordnen kann?
Bitte? Achso, Torben Ostermann, ARD Hauptstadtstudio.
Ah ja, Herr Ostermann. Also grundsätzlich werden Personalien im Kabinett besprochen und bitte ich um Verständnis, dass wir uns da dann zu äußern, wenn es eine Entscheidung geben sollte.
Nachfrage war also heute kein Thema im Kabinett?
Ich glaube, meine Worte stehen da für sich.
Dann bitte, Herr Dorf.
Herr Karl-Jens Thurau von der Deutschen Welle. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Cum-Ex, Cum-Cum. Herr Klingbeil hat ja nach seiner Ernennung zum Minister eigentlich gesagt, dass er allen Formen von Steuerhinterziehung verstärkt nachgehen will. Jetzt gibt es ja da diese Verkürzung der Frist, Dokumente aufzubewahren, wo viele Experten sagen, vor allen Dingen Cum-Cum-Prozesse sind da wenig möglich. Welchen Stellenwert hat das für Sie und was erwarten Sie bei diesen berühmten Prozessen über Cum-Ex und Cum-Cum und die Verfahren, die da möglich sind.
Der Bundesfinanzminister hat sich ja in der vergangenen Woche geäußert, als er in Hamburg die Zoll-Jahrespressekonferenz gemacht hat und ein deutlich verschärftes Vorgehen gegen Steuerbetrug, gegen Steuerhinterziehung, gegen Geldwäsche, gegen Finanzkriminalität insgesamt angekündigt. Und selbstverständlich bereiten wir entsprechende Maßnahmen jetzt vor. Konkret hat er einen Gesetzentwurf angekündigt, mit dem wir Schwarzarbeit effektiver bekämpfen werden. Das ist jetzt nicht der Aspekt, nach dem Sie gefragt haben, aber wir nehmen das gesamte Feld in den Blick der Finanzkriminalität. Und die Bekämpfung des Steuerbetrugs, Steuerhinterziehung hat da eine besonders hohe Bedeutung. Auch hier prüfen wir im Bundesfinanzministerium aktuell, gerade auch mit Bezug auf die Fristen, die Sie genannt haben, ob dort Änderungen erforderlich sind, weil das Ziel ganz klar ist, dass alle nicht verjährten Verfahren noch geführt werden können und auch entsprechende Konsequenzen haben, wenn sich dort Personen auf Kosten der Allgemeinheit bereichert haben. Das gilt insbesondere auch für Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäfte, durch die ja ein gewaltiger wirtschaftlicher Schaden für die Allgemeinheit entstanden ist. Und alle Verfahren, die da noch geführt werden können rechtlich, müssen auch geführt werden und konsequent geführt werden. Und deshalb, wie gesagt, läuft aktuell die Überprüfung, gerade auch mit Blick auf Fristen, ob dort Änderungen erforderlich sind, damit diese Verfahren eben effektiv von den Finanzbehörden, aber auch von den Strafverfolgungsbehörden zu Ende gebracht werden können. Das werden wir sicherlich in den kommenden Wochen auch weiter konkretisieren.
Dazu, Herr Jung.
Also nur zum Verständnis, wenn Fristen jetzt zu kurz sind aus Sicht der Menschen, denen es um Cum-Ex geht, dann ist es ja das Gegenteil von einem verstärkten Vorgehen gegen Steuerbetrug und sowas, ne?
Doch, wenn Verjährungsfristen zu kurz sind, müssen sie möglicherweise länger sein oder bestimmte Aufbewahrungsfristen, damit Dokumente noch vorhanden sind, damit Ermittlungen noch möglich sind. Und insofern nehmen wir aktuell auch die Frage der Fristen, aber auch jegliche andere Aspekte, die wichtig sind, um diese, insbesondere auch Cum-Cum, Cum-Ex-Verfahren, führen zu können und effektiv führen zu können, nehmen die aktuell in den Blick.
Ja, aber Sie meinen ja, jetzt geht es Ihnen um ein verstärktes Vorgehen und jetzt sind die Fristen zu kurz, dementsprechend ist ja das Gegenteil.
Ich habe gesagt, das wird aktuell geprüft und ich verstehe den Widerspruch nicht, den Sie aufmachen. Es kann, wenn die Prüfung zum Ergebnis haben wird, das werden wir sehen, dass bestimmte Fristen verlängert werden sollten, damit entsprechende Ermittlungen noch länger möglich sind, dann werden wir solche Änderungen vorschlagen, aber diese Prüfung läuft eben aktuell gerade.
Dann wechseln wir das Thema. Achso, da haben wir noch Fragen dazu. Wie bitte? Ja. Dann gibt es dazu noch Fragen. Herr Jessen.
Ja, Sie hatten es eigentlich auch schon notiert. Herr Kall, es ist bekannt, dass Steuerhinterziehungsverfolgung auch dadurch erschwert wird, dass es Personalmangel bei Steuerfahndern gibt. Es gibt ja Berechnungen, dass Steuerfahnder ein Mehrfaches ihrer, wenn man so will, Gehaltssumme einspielen. Wie sehen die Pläne der Bundesregierung aus, die Personallage in der Steuerfahndung signifikant zu verbessern? Oder gibt es solche Pläne nicht?
Auch die personelle Situation, was Bundesbehörden angeht, insbesondere den Zoll. Die FIU hat gestern ihren Jahresbericht vorgestellt zum Beispiel. Da haben Sie gesehen, dass die FIU wesentlich schlagkräftiger geworden ist im Bereich Finanzkriminalitätsbekämpfung. Aber auch beim Bundeszentralamt für Steuern und anderen relevanten Bundesbehörden nehmen wir in den Blick. Was Finanzkriminalität insgesamt angeht, hat da sicherlich auch das BKA und andere Ermittlungsbehörden eine Rolle. Aber sozusagen die übliche Steuerfahndung ist Sache der Finanzbehörden der Länder. Da müssten Sie sich dann mit Ihrer Frage zur Personalausstattung an die jeweiligen Landesfinanzministerien wenden.
Dann schließen wir das Thema ab, jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann habe ich Frau am Order am Zettel. Frau Palzer zurückgezogen. Herr Rinke, Ihre Frage habe ich noch notiert. Ihre Frage, dann kommen wir durch. Und Herr Warwick, gut. Frau am Order. Ist es offen? Nee, warum treffe ich es nicht? Jetzt,
hier, jetzt danke. Voilà. Ich habe eine Frage ans BMG. Und zwar wüsste ich gerne, warum Sie den Bericht von Frau Suthoff zur unter anderem Beschaffung von Masken und so weiter während der Corona-Zeit weiter unter Verschluss halten, was ja der Vermutung Nahrung gibt, dass in dem Bericht weitere Fehler benannt werden.
Okay, danke. Dann kann ich erstmal vielleicht ein bisschen größer ausholen. Also der Haushaltsausschuss hatte das BMG im September 2024 aufgefordert, die Gründe für die Überbeschaffung von Schutzmasken aufzuarbeiten, daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen und dazu dem Haushaltsausschuss einen Bericht vorzulegen. In diesem Bericht sollte die Bedarfsermittlung, die Pläne zur Abgabe der Schutzmasken sowie auch, und da zitiere ich aus dem Maßgabebeschluss, Erkenntnisse der Arbeit von Frau Dr. Suthoff einfließen. Einem solchen Berichtswunsch kommt das BMG selbstverständlich nach. Die Ministerin hat sich auch gestern gegenüber der Funke Mediengruppe dazu geäußert. Um das dann nochmal weiter einzuordnen, dieser Bericht in den Haushaltsausschuss muss noch vorbereitet werden. Unser Anliegen ist, so transparent wie möglich über die Arbeitsergebnisse von Frau Dr. Suthoff zu unterrichten. Aber die Erkenntnisse betreffen Mitarbeitenden des Ministeriums sowie laufende Gerichtsprozesse. Deswegen können wir die Arbeitsergebnisse nicht veröffentlichen. Und das war im Übrigen auch nie gefragt. Der Haushaltsausschuss hatte nach einem Bericht verlangt, in dem die Arbeitsergebnisse von Frau Dr. Suthoff einfließen. Den wird er bekommen. Das hätte aber auch in der letzten Legislatur passieren können. Das wird also seinen Weg gehen. Und um das nochmal kurz zu ergänzen, zunächst muss sich auch der Haushaltsausschuss einigen, dass der Berichtswunsch aufrechterhalten bleibt. Wir stellen uns darauf ein, dass das passieren wird. Wann genau und wie das passieren wird, das bitte ich aber erstmal abzuwarten.
Das heißt, es gibt wird quasi ein geschwärzter, es wird einen geschwärzten Teil dieses Berichts geben oder nimmt Ihr Ministerium die Teil der Inhalte daraus und wird sie weiterverarbeiten und dann wird es einen neuen Bericht sozusagen geben, der dem Haushaltsausschuss vorgelegt wird? Also nicht der Originalbericht.
Nee, wie ich eben auch sagte, der Haushaltsausschuss hatte das BMG dazu aufgefordert, die Gründe für die Überbeschaffung von Schutzmasken aufzuarbeiten und daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen und dann dem Haushaltsausschuss einen Bericht vorzulegen. Und Teil dieses Berichts sind die Erkenntnisse der Arbeit von Frau Dr. Suthoff. Über diesen Bericht reden wir und diesem Berichtswunsch, wenn er dann kommt und aufrechterhalten wird, kommt das BMG selbstverständlich nach.
Zu diesem Thema?
Ja.
Bitte.
Also das heißt, für die Öffentlichkeit wird nichts über diesen Bericht veröffentlicht direkt, sondern nur für diesen Haushaltsausschuss?
Das ist der aktuelle Status quo, über den wir reden. Wir reden über die Aufforderung des Haushaltsausschusses und dem kommen wir dann nach, wenn es soweit ist und passiert.
Dazu? Bitte.
Ja, man kann ja Öffentlichkeit auch proaktiv herstellen. Was wollen Sie denn tun, um ein derartiges, ich nenne es jetzt mal Debakel, wie bei den Protokollen des RKI zu vermeiden. Warum gehen Sie nicht proaktiv verantwortlich zum Schutz betroffener Mitarbeiter oder erwähnter Mitarbeiter um und sagen, wir gehen von uns aus mit dem Bericht an die Öffentlichkeit? Öffentlichkeit.
Ja, wie ich auch eben schon sagte, der Bericht an den Haushaltsausschuss muss noch vorbereitet werden. Es besteht nicht in dieser Form ein Bericht. Und in diesem Bericht kommen die Erkenntnisse von Frau Dr. Suthoff rein und die werden dann im Haushaltsausschuss weitergegeben und das ist der Weg, den wir gehen.
Ja, das habe ich schon verstanden. Deswegen habe ich gefragt, warum gehen Sie nicht direkt proaktiv mit dem Bericht an die Öffentlichkeit, sondern nur an den Haushaltsausschuss?
Ich glaube, wir drehen uns jetzt im Kreis. Ich habe das eben schon gesagt und ich kann nur wiederholen, was ich eben schon gesagt habe.
Frau Amorde und Herr Jung noch zu diesem Thema.
Über welchen Zeitrahmen sprechen wir denn? Also wann kann man damit rechnen, dass der von Ihnen dann neu erarbeitete Bericht an den Haushaltsausschuss übergeben wird?
Ja, wie ich eben sagte, zunächst muss sich der Haushaltsausschuss einigen, dass der Bericht sonst aufrechterhalten wird. Wir gehen davon aus, dass das passieren wird. Und dann geht es den weiteren Weg. Aber einen Zeitpunkt, einen Zeitrahmen kann ich in der Zeit noch nicht nennen.
Reden wir denn über Wochen oder über Monate?
Wie gesagt, einen Zeitrahmen kann ich in der Zeit noch nicht nennen.
Herr Jung. Wie wird die Öffentlichkeit im Nachhinein dann feststellen können, was Sie von Frau Suthoff beiseite gelassen haben und was Sie in den Bericht gepackt haben? Weil das könnte jetzt ja so scheinen, dass Sie alles Kritische, was Ihnen nicht in den Kram passt, einfach weglassen, das der Öffentlichkeit vorenthalten und alles, was Ihnen passt, in den Bericht packen.
Wie gesagt, es gibt eine Aufforderung des Haushaltsausschusses und alles, was der Haushaltsausschuss von uns haben möchte, wird auch geliefert, wenn die Forderung aufrechterhalten wird. Und dort erfüllen wir alle Fragen.
War jetzt aber nicht meine Frage. Sie müssen ja Interesse daran haben, dass Transparenz in der Öffentlichkeit entsteht. Es wurde ja auch Aufklärung versprochen. Das hört sich jetzt genau gegenteilig an.
Wie ich schon gesagt habe, wir wollen die Arbeitsergebnisse so transparent wie möglich verfügbar machen. Und ansonsten habe ich meinen Äußerungen auch nichts hinzuzufügen.
Dann kommen wir zu den letzten 4 Wortmeldungen. Der Kollege rechts, dann Herr Warweg, Herr Jung. Hatten Sie noch ein anderes Thema? Gut. Die 4 haben wir noch. Dann. Ich weiß, ja. Deshalb bist du auch drauf. 4 Wortmeldungen. 1, 2, 3, 4. Dann schauen wir, was da noch reinpasst. So, bitte.
Wladimir Jesepow, Deutsche Welle. Zu Russland eine Frage an das Auswärtige Amt. Da wurde gestern ein weiterer Regimekritiker festgenommen, ein Mitglied der Jablokopartei, der liberalen Jablokopartei. Die Zahl der politischen Gefangenen in Russland steuert auf 1.000 zu. Wie schätzen Sie die Lage in diesem Kontext in Russland ein, innenpolitisch?
Ja, wir verurteilen die Verhaftung von Lev Schlossberg aufs Schärfste. Wir stellen fest, dass in Russland bewusst eine Atmosphäre der Angst und der Isolation geschaffen wird, vor allem für kritische Stimmen. Es wird versucht, jede Stimme, die sich für ein demokratischeres und freieres Russland einsetzt, versucht wird, zum Schweigen zu bringen. Wir stellen auch fest, dass Russland politisches, vor allem kritisches politisches und zivilgesellschaftliches Engagement kriminalisiert und verfolgt. Immer mehr Regierungsorganisationen werden, und das ist ein Prozess, der zieht sich schon über Jahre hin, verboten. Kritische Journalistinnen und Journalisten werden festgenommen, unabhängige Medien wandern ins Ausland ab, werden verdrängt. Und seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, glaube ich, haben sich diese Tendenzen nochmal potenziert oder verschärft. Und es gibt eine ausgeweitete Strafverfolgung aus politischen Gründen. Und all das ist natürlich etwas, was wir mit allergrößter Sorge verfolgen. Wir haben Russland wiederholt aufgefordert, alle politischen Gefangenen freizulassen, unverzüglich und bedingungslos. Und das tun wir auch weiterhin. Dazu nutzen wir die zugegebenermaßen wenigen Kanäle, die noch bestehen, um das auch der russischen Seite klar und deutlich zu machen. Und ich würde an der Stelle auch gerne sagen wollen, dass es umso bewundernswerter ist, dass bei weitem nicht alle Russinnen und Russen mit der Politik eben ihrer Regierung einverstanden sind und nach wie vor dagegen opponieren. Wir bemühen uns, wo es geht, diese Kontakte zur Zivilgesellschaft auch zu halten, die versuchte Isolation zu durchbrechen. Das wird zugegebenermaßen auch immer schwieriger. Es gibt im Exil eine sehr breit gefächerte russische Opposition, die sich für Veränderungen in Russland einsetzt. Ja, und auch mit diesen Vertreterinnen und Vertretern sind wir im Austausch.
Herr Rinke und danach Herr Warwick.
Ja, danke schön. Ich habe eine Frage an Frau Einhorn, und zwar bezüglich der amerikanisch-chinesischen Einigung über Exportkontrollen. Und zwar hätte ich ganz gerne gewusst, wie Sie diese Verabredung einschätzen. Ist das aus deutscher Sicht begrüßenswert oder geradezu eine Gefahr, weil möglicherweise Produkte wie seltene Erden jetzt eher in die USA gehen und nicht mehr nach Europa?
Also wir haben die Meldung zur Einigung zwischen den USA und China zur Kenntnis genommen. Ich kann jetzt im Detail nicht kommentieren, kann aber sagen, dass natürlich Handelskonflikte, auch wenn sie die EU in dem Fall jetzt nicht direkt betreffen, sondern wenn es da um USA und China geht, sich insgesamt natürlich negativ auf den Welthandel ausüben und dann auch immer Einflüsse haben, vor allem bei diesen zwei großen Playern auf Deutschland und die EU. Insofern begrüßen wir, wenn Handelskonflikte gelöst werden und an Lösungen gearbeitet wird. Und in diesem Sinne unterstützen wir auch die EU-Kommission intensiv dabei, in ihren Gesprächen mit den USA und auch mit China auch die Handelskonflikte, die uns konkret betreffen, auch zu lösen und auch dazu Einigungen zu kommen.
Aber jetzt zu den Auswirkungen des chinesisch-amerikanischen Abkommens können Sie jetzt nichts sagen.
Das kann ich jetzt im Detail nicht kommentieren.
Herr Warwick.
Außenminister Wadepool hat bei der letzten Fragestunde des Bundestages am 4. Juni auf die Frage, wieso das Versprechen der Kohl-Regierung gegenüber der Sowjetunion, keine NATO-Osterweiterung vorzunehmen, gebrochen wurde, erklärt, dass es nie eine solche entsprechende Aussage gegeben hätte. Jetzt gibt es in der realen Welt, neben den ganzen dokumentierten Aussagen von Genscher und Baker, die protokollierte Erklärung des damaligen politischen Direktors des Auswärtigen Amtes, Jörn Kroborg, vom 6. März 91, also nach der sogenannten Wiedervereinigung, in der erklärt, ich zitiere ganz kurz, wir haben in den 2+4 Verhandlungen deutlich gemacht, dass wir die NATO nicht über die Elbe hinaus ausdehnen. Wir können daher Polen und den anderen keine NATO-Mitgliedschaft anbieten. Da würde mich interessieren, ist dem Minister diese offizielle Aussage eines damals der ranghöchsten deutschen Diplomaten bekannt? Und wenn ja, wieso bleibt er bei seiner Behauptung, dass es diese Zusagen nie gegeben hätte?
Also ich glaube, ich habe an dieser Stelle weder die Aussagen des Ministers zu kommentieren, möchte ich auch nicht, aber ich glaube, die Darstellung, dass es bei der NATO-Osterweiterung keine Frage Deutschlands war, sondern eine Frage der Staaten, die im Rahmen der NATO-Osterweiterung genau diesen Schutz gesucht haben in einem Defensivbündnis, dass deren souveräne Entscheidung war und insofern diese souveräne Entscheidung auch dann im NATO-Bündnis eben einstimmig angenommen wurde. Und ich glaube, das gilt nach wie vor.
Gut, aber meine Frage ging ja darum, dass der amtierende deutsche Außenminister etwas in sehr absoluten Worten gegenüber dem Bundestag formuliert hat, was so in der Form einfach nicht haltbar ist. Also es gibt auch weitere Aussagen. Ich kann Ihnen zum Beispiel den damaligen US-Spitzendiplomaten...
Sie machen jetzt ein riesiges Fass auf.
Da ja, aber Literatur, das ist ja auch keine Kleinigkeit.
Ja, bloß wir sind jetzt in den letzten 2 Minuten der Regierungspressekonferenz. Also deshalb...
Herr Warwick, Sie liefern die Interpretation ja schon mit. Insofern würde ich es Ihnen überlassen, das zu interpretieren. Wie gesagt, die Aussagen stehen für sich. Sie dürfen weiter interpretieren und Sie haben es ja hier schon getan. Wir teilen das natürlich nicht.
Letzte Frage, bitte.
Ja, die Schuldenuhr wird morgen 30 Jahre alt. Seit ihrer Errichtung ist die Verschuldung Deutschlands und damit auch die Pro-Kopf-Verschuldung fast durchgängig gestiegen. Der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler mahnt daher, das Verschuldungstempo zu drosseln und auch dafür zu sorgen, dass Schulden getilgt werden. Jetzt meine Frage, also er fordert im Bundeshaushalt einen Etat, wo Tilgung wirklich drinnen steht. Wie steht die Bundesregierung zu der Forderung? Gerne Herr Mayer und Herr Kall.
Also, die neue Bundesregierung wird am 24. Juni ihren ersten Bundeshaushalt für 2025 und die Eckwerte für 2026 beschließen und dann auch hier in der Bundespressekonferenz vorstellen. Ende Juli dann den Haushalt für 26, damit verbunden auch die Finanzplanung bis 2029. Und dann werden Sie sehen, dass das sehr solide, durchgerechnete Haushalte sein werden. Und selbstverständlich muss man auch Zinslasten tragen. Es ist ganz klar, wo die finanzpolitischen Prioritäten der Bundesregierung liegen, der Bundesfinanzminister beschrieben hat, der Bundeskanzler beschrieben. Es ist ein Dreiklang aus massiven Investitionen, um jetzt die Wirtschaft anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern, begleitet mit Strukturreformen als zweitem ganz zentralen Punkt und einem strikten Konsolidierungskurs im Kernhaushalt als dritten Punkt. Das heißt, alle Bundesministerien sind auch aufgefordert, in wichtigen Bereichen zu sparen. Auch das wird sich im Haushalt wiederfinden. Und wie gesagt, dieser Haushalt wird am 24. Juni im Kabinett beschlossen und dann hier vorgestellt werden. Und damit bekommen Sie dann sozusagen auch die Antwort auf Ihre Frage.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Jetzt hatte ich von Ihnen noch eine Frage hinten gesehen, die nehmen wir dann, weiß ich noch gar nicht. Ja, war die noch offen? Weil Sie noch gar nicht dran waren, nehmen wir die noch mit.
Danke, bitte. Ulrich Steinkohl, DPA. Ja. Herr Mayer, eine ganz kurze Frage. Bleibt es eigentlich dabei, dass das Treffen des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten nächste Woche am Mittwoch nachgeholt wird? Am 18.
Genau, ich kann grundsätzlich bestätigen, dass es bald nachgeholt wird. Für die genaue Terminplanung müsste ich Sie allerdings an den Vorsitz der MPK verweisen. Es ist jedoch sehr naheliegend, dass es nächste Woche ist.
Okay, dann haben wir noch eine Nachreichung von Herrn Kall, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, Herr Jung, ich habe noch die Nachreichung für Sie, wann Banken als systemrelevant gelten. Das legt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin im Einvernehmen mit der Bundesbank fest und ist im Kreditwesengesetz auch entsprechend geregelt. Die Einstufung als systemrelevant richtet sich nach den Faktoren Größe der jeweiligen Bank, wirtschaftliche Bedeutung für den europäischen Wirtschaftsraum und die Bundesrepublik Deutschland und grenzüberschreitende Aktivitäten sowie Vernetztheit innerhalb des Finanzsystems. Dabei gibt es Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA zu beachten. Das heißt, es ist also genau geregelt, wann Banken als systemrelevant eingestuft werden durch die BaFin. Dann legt die BaFin der jeweiligen Bank auch entsprechende Pflichten auf, einen sogenannten Kapitalpuffer anzulegen, um Risiken zu vermeiden. Und in Deutschland sind aktuell 14 Banken als systemrelevant eingeordnet.
Dann danken wir auch für diesen Nachtrag, diese Information und sind am Ende der Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für diesen Besuch bei uns.
Vielen Dank.